Dear colleagues, let's move to our points 9 and 10. Securitization.
Liebe Kollegen, lassen Sie uns zu Punkt 9 und 10 kommen. Verbriefung.
So we start with the STS file.
Wir beginnen mit dem Vorgang STS.
STS. Simpel, transparent, standardisiert. Baut sich in der EU eine neue Finanzblase auf? Ein Feature von Barbara Eisenmann.
And I give the floor to the rapporteur Paul Tang.
Ich erteile dem Berichterstatter das Wort.
Die Reporterin ist in Brüssel, wo ein Ausschuss des Europäischen Parlaments zu einem Gesetzesvorschlag zur Neuordnung des Verbriefungssektors tagt.
Please, Paul.
Thank you, Roberto. Thank you, Chair.
Seit Jahren beschäftigt sie sich mit Schulden und mit der Krise.
I think what we agree on in this parliament,
ich denke, wir sind uns in diesem Parlament einig, dass wir die Lektionen aus der Finanzkrise lernen müssen.
Eine Krise, die von Kreditverbriefungen ausgelöst worden sei, sagt die Reporterin.
And that this house needs to answer the questions, are the products that once were toxic detoxified?
Und dieses Haus braucht Antworten auf die Frage, sind die Finanzprodukte, die einst toxisch waren, jetzt detoxifiziert?
Diese toxischen Finanzprodukte seien Kredite, die Banken nur deshalb massenhaft vergeben hätten, weil sie sie verbrieft und dann gleich weiterverkauft hätten, sagt die Reporterin.
Verbriefungen sind eine fabelhafte Erfindung. Aus Zahlungsversprechen, nichts anderes sind Kredite, werden Wertpapiere fabriziert. Banken vergeben Kredite. Die verkaufen sie als Wertpapiere weiter, nehmen damit Geld ein und schlagen gleich noch eine zweite Fliege mit derselben Klappe, weil sie das Risiko, dass die Kredite vielleicht nicht zurückgezahlt werden, an Dritte verkaufen.
Wer will solche Risiken kaufen?
Pensionsfonds, Versicherungen und so weiter. Die suchen händeringend nach Anlageprodukten und kaufen sich so das Recht auf Zahlungen von Schuldnern. Und die verbriefenen Banken vergeben mit dem Geld, das sie von den Verbriefungskäufern erhalten, den Pensionsfonds, Versicherungen und so weiter, neue Kredite, die sie wieder verbriefen. Und immer so weiter.
Ist das nicht eine Illusion?
Eine Illusion oder Blase, die irgendwann platzt. Wie in den USA 2008. Und deshalb sind die Märkte, auf denen Verbriefungen gehandelt werden, in Europa jedenfalls, seit der Finanzkrise auch eingebrochen. Die Investoren lassen die Finger davon. Und da kommt jetzt die EU ins Spiel. Mit einem Gütesiegel für simple, transparente, standardisierte Verbriefungen. Abgekürzt STS.
Sie habe sich gefragt, sagt die Reporterin, wie es sein könne, dass toxische Finanzprodukte, die die Krise ausgelöst hätten, jetzt zu ihrer Lösung würden. Die Europäische Kommission argumentiere nämlich, dass diese als simpel, transparent, standardisiert gelabelten Verbriefungen die Verbriefungsmärkte wieder ankurbeln würden und dass das vor allem den kleinen und mittleren Unternehmen in Europa zugute käme.
Okay, passengers, good afternoon. So, final destination Brussels Gardino. So, thank you for using Flixbus and hope to see you another time on the Flixbus. See you next time on the coach and have a nice time, Brussels. Thank you.
In Brüssel ist die Reporterin mit einem Beamten und einer Spokesperson der Europäischen Kommission verabredet. Mit dem Berichterstatter des Europäischen Parlaments in Sachen neue Verbriefungsgesetzgebung, mit zwei Europaabgeordneten, mit einem die großen internationalen Banken in Brüssel vertretenden Finanzlobbyisten und mit einem Gegenlobbyisten.
Route wird gestartet. Ziel, Lüdeleiloy 82.
Ziel, Association for Financial Markets in Europe. Verband der Finanzmärkte in Europa, abgekürzt EFMI. Organisation der Finanzlobby, tätig im Auftrag europäischer, britischer, Schweizer und US-amerikanischer Großbanken und eine der größten Lobbyorganisationen in Brüssel überhaupt.
Ziel erreicht.
Die Reporterin trifft sich mit einem Vertreter von EFMI, einem von mindestens 1.700 Finanzlobbyisten in Brüssel, und fragt, ob er wisse, dass der US-amerikanische Ökonom Hyman Minsky einst von der Schönheit von Verbriefungen gesprochen hätte.
I don't know if you know that Hyman Minsky, the US-American economist, he once talked about the beauty of securitizations.
Aber wer ist Minsky überhaupt? Minsky, sagt die Reporterin, sei viele Jahre mit einer Finanzkrisentheorie hausieren gegangen.
Niemand wollte Minsky glauben, dass das Finanzsystem im Kapitalismus von sich aus ruinös ist und das Kreditwesen ein Schneeballsystem erzeugt.
Ein Schneeballsystem? Ein Schneeballsystem, das entstehe, wenn Kredite an nicht kreditwürdige Schuldner vergeben würden, die weder Zinsen noch Kredit bezahlen könnten, sagt die Reporterin. Und das hat mit den Verbriefungen zu tun? Verbriefungen machten so eine lockere Kreditvergabe möglich. Und die Schönheit von Verbriefungen? Was hat Minsky damit gemeint? Er müsse das ironisch gemeint haben, sagt die Reporterin. Berühmt geworden sei Minsky übrigens erst mit dem Ausbruch der Krise 2008. Da sei er aber schon längst tot gewesen.
So, okay. Asked about the beauty, what would you
say? Was er antworten würde, wenn sie ihn nach der Schönheit von Verbriefungen fragte, fragt die Reporterin also den Finanzlobbyisten.
Well, I don't think beauty is the word I would use, but I would say that particularly in an economy like the EU economy.
Ich denke, ich würde nicht das Wort Schönheit verwenden. Ich würde sagen, dass besonders in einer Wirtschaft wie der der EU, wo wir viel zu sehr von Banken abhängig sind und nicht in ausreichendem Maße auf unsere Kapitalmärkte zurückgreifen, Verbriefung ein nicht sehr schönes, aber doch ein sehr angemessenes, ein sehr passendes Produkt ist, das eine Brücke schlägt zwischen den Bankbilanzen und den Kapitalmärkten.
Excuse me.
Kurz Irritation vielleicht, habe sie gedacht. Und schon sei eins der Argumente von Finanzlobby und Europäischer Kommission platziert, sagt die Reporterin. Was für ein Argument?
Finanzlobby und Kommission vermarkten die von ihnen geplante Maßnahme zur Ankurbelung des Verbriefens damit, dass Europa overbanked sei. Zu viele Banken im Kreditgeschäft, sagen sie. Und dass die Kapitalmärkte von den kleinen und mittleren kreditsuchenden Unternehmen nicht genutzt würden.
Wie ein kleines oder mittleres Unternehmen allerdings selber an die Kreditmärkte gehen solle, sei ihr ein Rätsel, sagt die Reporterin.
What securitization enables you to do is to take a pool of assets that are sitting on a bank balance sheet that might.
Was Verbriefung möglich macht, ist einen Pool von Vermögenswerten, die in einer Bankbilanz auftauchen, zum Beispiel eine Ansammlung von Krediten an kleine und mittlere Unternehmen, ein Kredit, wie ihn beispielsweise mein lokaler Zahnarzt bei seiner Bank beantragen könnte, um neues Equipment zu kaufen, oder wie jemand, der einen Autokredit aufgenommen hat, um ein Auto zu kaufen. Dass solche Kredite verpackt und verkauft werden können. Und zwar mit Hilfe einer Zweckgesellschaft, die diese Kredite als handelbare Wertpapiere emittiert, die dann auf den Kapitalmärkten gehandelt werden können. So kann man ein Portfolio, das nicht flüssige, also illiquide Vermögenswerte enthält und in der Bankbilanz sitzt, in flüssige, liquide, in handelbare Wertpapiere verwandeln.
Was heißt das? Banken, sagt die Reporterin, erschlössen sich durch Verbriefungen Geld, da sie die von ihnen vergebenen Kredite in Wertpapiere verwandelten und weiterverkauften. Dass das Verbriefungspaket auf Initiative des Finanzsektors auf den Weg gebracht worden sei, vor allem auch seiner Organisation, habe der Finanzlobbyist übrigens gleich am Anfang erwähnt. Die arbeiten Hand in Hand? Für die Finanzbranche sei die Sache ein Geschenk, sagt die Reporterin.
Es ist wichtig festzuhalten, dass die Industrie den ersten Schritt tat. Denn unmittelbar nach der Finanzkrise haben wir zu den Aufsichtsbehörden gesagt, schaut, was in den USA mit den Subprime-Krediten passiert ist. Das war eine ganz abwegige Sache mit einem schrecklichen Ergebnis. Die europäischen Verbriefungen kann man damit aber nicht vergleichen.
Ein weiteres Argument von Finanzlobby und Kommission sei platziert, sagt die Reporterin.
Schlechte Verbriefungen in Amerika, gute Verbriefungen in Europa. Wobei der europäische Verbriefungsmarkt jetzt für amerikanisches Versagen büße, während der Verbriefungsmarkt in Amerika längst schon wieder boome.
Und deshalb beschließe man jetzt staatlicherseits, sagt die Reporterin, in die Märkte einzugreifen, indem man ein gesetzlich zertifiziertes Label kreiere, STS. Simpel, transparent, standardisiert.
Ein Gütesiegel, das den Investoren, den Verbriefungskäufern, Sicherheit suggeriert. Den Pensionsfonds, Versicherungen und so weiter. Wobei die EU für das Label keine Verantwortung übernimmt.
Und noch was sei wichtig, vielleicht sogar der eigentliche Zweck des Gesetzesvorschlags.
Für STS-Verbriefungen sollen die Eigenkapitalanforderungen gesenkt werden.
Was bedeutet das? Je geringer das Eigenkapital, das eine Bank für Kredite und Kreditverbriefungen zurückhalten müsse, sagt die Reporterin, desto höher die Profite der Bank, denn desto mehr Geld sei für Geschäfte frei. Desto höher aber auch die finanzielle Instabilität, denn das Eigenkapital sei für die Deckung der Risiken da. Falls Kredite ausfallen, falls es zu Kreditausfällen komme. Das Eigenkapital sei so eine Art Verlustpuffer, weshalb man es nach der Krise auch erhöht habe. Für STS-Verbriefungen werde das jetzt rückgängig gemacht, zugunsten der Banken.
Route wird gestartet. Ziel Airlines 392.
Ziel Finance Watch. Als Gegengewicht zur Macht der Finanzlobby vor einigen Jahren als NGO in Brüssel von einem Ex-Banker gegründet, um die andere Seite der Geschichte zu erzählen, sagt die Reporterin. Auch um den Abgeordneten des Europäischen Parlaments in den komplexen Finanzdingen mit Wissen zur Seite zu stehen, damit sie nicht allein den Heerscharen von Lobbyisten der Finanzindustrie ausgeliefert seien.
Ziel erreicht.
Die Reporterin stellt ihre Frage nach der Schönheit von Verbriefungen diesmal dem Leiter für Politikanalyse bei Finance Watch.
Securitization is repackaging and selling loans to investors. So it's a mechanism to transfer risk, but also modify them through financial engineering.
Verbriefung ist das Neuverpacken und Verkaufen von Krediten an Investoren. Es ist ein Mechanismus, der es Kreditinstituten erlaubt, Risiken auszulagern, aber sie durch Finanztechnik auch zu modifizieren. Auf ironische Weise ist es wie Alchemie, denn Blei wird hier in Gold verwandelt. Man nimmt also einen Haufen von Hypothekendarlehen minderer Qualität und verwandelt sie in als AAA bewertete Wertpapiere, also hohe Qualität. Das Risiko wird versteckt. Und das ist dann die toxische Schönheit von Verbriefung.
Toxic beauty of securitization.
So that's the toxic beauty of securitization. Toxic beauty of securitization. Beauty of securitization. Securitization.
Dieser alchemistische Vorgang, sagt die Reporterin, habe einen technischen Namen: Tranching.
Tranching.
One issue we have with the proposal is that it allows for tranching.
Ein Problem, das wir mit dem Gesetzesvorschlag haben, ist, dass er Tranching erlaubt.
And
tranching ist ein Mechanismus, der folgendermaßen funktioniert. Man hat einen Pool von Krediten und statt nun mit einer einzigen Wertpapierklasse an die Börse zu gehen, die an die Rückzahlung der ihr zugrunde liegenden Kredite gekoppelt wäre, emittiert man verschiedene Klassen von Wertpapieren mit unterschiedlichen Prioritäten hinsichtlich der Rückzahlung. Und natürlich liebt die Finanzbranche das Tranching. Und zwar genau wegen dieses Mechanismus. Durch den Triple-B-Kredite, also durchschnittliche Qualität, hohes Ausfallrisiko, in Triple-A-Wertpapiere verwandelt werden, die sich viel leichter an Investoren verkaufen lassen. Man hat zum Beispiel einen Pool mit 100 Triple-B-Krediten, 80 davon verwandelt man in Triple-A-Wertpapiere. Und die restlichen 20 sind dann niedriger bewertet oder ganz ohne Rating. Das ist die Alchemie, die ich vorhin meinte.
Aber der Haken an der Sache sei, sagt die Reporterin, wenn viele Kredite ausfielen.
Now on the point of whether securitization always involves tranching or not.
Historisch gesehen haben Verbriefungen nicht immer mit Tranchen gearbeitet. Zunächst bedeutete Verbriefen einfach nur das Neuverpacken und Verkaufen von Krediten an Investoren, wobei eine Klasse von Wertpapieren emittiert wurde. Und das ist Verbriefung. Risiken werden ausgelagert, es wird neu verpackt und das alles geschieht ohne Tranchen. Aber natürlich ist es ohne Tranchen viel schwieriger, das Rating zu verbessern. Denn es fehlt ja die Alchemie, was die Sache zwar sicher macht, weil nicht die Wahrnehmung erzeugt wird, dass super sichere Wertpapiere emittiert würden.
Die Reporterin trifft sich mit einem deutschen Europaparlamentarier der Linken, einem Finanzexperten.
Ziel erreicht.
Ja, Verbriefungen sind wie eine heiße Kartoffel, die man weiterreicht. Man verpackt faule Kredite in hübsches Geschenkpapier und hofft darauf, dass den Letzten die Hunde beißen. Man will also den Schrott aus der eigenen Bilanz kehren und dafür macht man Verbriefungen. Im Endeffekt ist es ja so, der Käufer kauft dieses Papier und muss darauf hoffen, dass die Kreditnehmer, die hinter diesen Krediten stehen, ihren Kredit zurückzahlen können. Und erst wenn die ihren Kredit bedienen können, wird dieses Papier dann auch bedient. Und das Problem ist allerdings, dass wir gleichzeitig, und das müssen wir im Hinterkopf behalten, ein wirtschaftspolitisches Umfeld haben mit Kürzung von Löhnen, von Renten, von Staatsausgaben, wo vielen Leuten das Einkommen wegbricht. Also ein Kreditnehmer in Irland oder in Griechenland hat wahnsinnige Probleme, zum Beispiel seine Hypothek zu bedienen. Und solange diese Probleme von der Politik eben noch verschärft werden, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie am Ende diese faulen Kredite bedienen können, die in den Verbriefungen stecken, sehr gering. Und das heißt, dass man das Problem quasi nur verschiebt.
Eigentlich war die Reporterin auch mit einem Europaparlamentarier der CDU verabredet, der zugleich auch Vorsitzender einer sogenannten Intergroup ist, dem European Parliamentary Financial Services Forum, kurz EPFSF.
Ein Mann an einer relevanten Schnittstelle. Finanzindustrie-Repräsentant und Volksvertreter in einer Person. So eine Art Doppelgänger.
Und das ganz legal. Denn Intergroups seien nicht verboten, sagt die Reporterin. Es handele sich um informelle Arbeitsgruppen, in denen Abgeordnete und Lobbyisten zu bestimmten Themen zusammenarbeiteten. Dieses Finanzlobbyforum namens EPFSF organisiere unter anderem Coaching-Veranstaltungen für die Assistenten der Parlamentarier. Der Abgeordnete und Vorsitzende des Finanzlobbyforums, in dem unter anderem auch Beatrix von Storch von der AfD sitzt, lässt am Tag vor dem Treffen von seiner Pressefrau, mit der ein halbstündiges Treffen bereits Wochen zuvor vereinbart gewesen war, per E-Mail um die Zusendung der Fragen bitten. Die Reporterin überlegt, was sie tun soll. Sie entfernt die kritischsten Fragen aus ihrer Liste und schickt sie zu. Am nächsten Tag, 2-3 Viertelstunden vor dem vereinbarten Termin, erhält sie per E-Mail eine Absage. Die Reporterin ist verärgert und ruft das Büro an. Sie sagt, sie sehe da einen Zusammenhang zwischen ihren Fragen und der kurzfristigen Absage. Man solle ihr einen anderen Termin vorschlagen. Der Terminkalender des Angefragten sei voll, sagt die Pressefrau. Der Mann hätte eine gehobene Position und das alles sei parlamentarischer Alltag. Auch das Fragenschicken sei normal. Die Reporterin hätte den Mann in Doppelfunktion gerne gefragt, wie er mit dem Interessenkonflikt zwischen Finanzindustrie und Gesellschaft umgehe.
Was bedeutet es, wenn diejenigen, die für die Finanzkrise verantwortlich waren, an der Neuordnung des Finanzsektors nun wieder mitarbeiten? An prominenter Stelle sogar. Hat man da nicht mit einer weiteren Deregulierung zu rechnen, statt mit der versprochenen Regulierung? Und wie ist es zu verstehen, dass toxische Finanzprodukte, die die Krise verursacht haben, jetzt zu ihrer Lösung werden? Brauchen wir tatsächlich Verbriefungen, um aus der Krise herauszukommen? Braucht nicht vielmehr die Verbriefungsindustrie unsere Schulden? Sind Kredite nicht der Rohstoff von Verbriefungen? Immobilienschulden, Ausbildungsschulden, medizinische Schulden, Kreditkartenschulden?
Und ob er erklären könne, was mit simplen, transparenten, standardisierten Verbriefungen gemeint sei, hätte sie ihn auch gerne gefragt.
Simpel, transparent, standardisiert.
Könnten Sie kurz charakterisieren, was mit dem einfach, transparent, standardisiert jeweils gemeint ist?
Das muss ich leider verneinen, das kann ich nicht, weil es die Kommission selber nicht kann. Es gibt also dieses STS-Label und nur können Sie selber gar nicht richtig beantworten, was sichere und transparente Verbriefungen sind. Und das Problem ist etwa, dass Sie zum Beispiel auch synthetische Produkte darunter fassen wollen. Das heißt, synthetische Produkte sind im Prinzip Verbriefungen, die aufgelegt werden, ohne dass der Emittent wirklich eine Beziehung noch zu dem Kredit an sich hat. Also es sind im Prinzip Kunstschöpfungen.
Sagt der Europaabgeordnete der Linken. Und sie habe sich gefragt, wie sie die vielen teuflischen Details in einer Radiostunde erläutern solle, sagt die Reporterin. Auch den Gegenlobbyisten hat sie gebeten zu erklären, was mit simpel, transparent, standardisiert gemeint sei.
Simpel bedeutet, wenn man den Vorschlag der Kommission zugrunde legt, keine Wiederverbriefungen, also Verbriefungen von Verbriefungen.
Es ist, als ob hinter jeder Antwort x neue Fragen lauerten, habe sie gedacht, sagt die Reporterin.
Und ursprünglich bedeutete simpel auch keine synthetischen Verbriefungen. Synthetische Verbriefungen sind ganz einfach ausgedrückt Verbriefungen, denen keine Kredite zugrunde liegen, sondern Wetten auf die Rückzahlung der Kredite.
Das sei immerhin eine klare Aussage, habe sie gedacht. Synthetische Verbriefungen seien Wetten auf die Rückzahlung von Krediten.
Transparent, what it means is investors will have access to loan level data.
Transparent bedeutet, dass die Investoren Zugang zu den Kreditdaten haben. In der Vergangenheit hatten sie nur Zugang zur Performance eines Kreditpools, aber nicht zu den Details jedes einzelnen Kredits im Pool.
So they have access to the loan contract.
Die Käufer können die Kreditverträge jetzt also einsehen, fragt die Reporterin.
Nein, zum Kreditvertrag selber haben sie keinen Zugang. Aber sie wissen, wie die Performance jedes einzelnen Kredits aussieht.
In der Vergangenheit hätten sie also nur statistische Werte gehabt, fragt die Reporterin, die aufpassen muss, dass sie sich nicht in den Details verheddert, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht.
Nun ist der Datenzugang natürlich eine gute Sache. Aber es bleibt zu sehen, ob es für die Investoren wirklich nützlich ist. Denn die enorme Menge von Krediten, Tausende in einem Pool, erfordert auch eine Menge Ressourcen, die aufgewendet werden müssen, um die Daten zu analysieren. Das heißt, das Risiko, dass die Investoren trotz dieser Verfügbarkeit der Daten auf Ratings angewiesen bleiben, besteht weiter.
Investor will still continue to rely mostly on ratings.
Rating-Agenturen seien diesmal aber nicht vorgesehen. Zu schlecht ihr Ruf nach der Krise. Und deshalb, sagt die Reporterin, setze man nun auf das Selbstrating der Banken, die ihre Verbriefungen jetzt eigenhändig mit dem Label sicher, transparent, standardisiert versehen würden. Wenn irgendeine europäische Aufsichtsbehörde Wind davon bekomme, dass die Verbriefungen die Anforderungen nicht erfüllten, hätten die Banken mit Strafzahlungen zu rechnen. Wenigstens das. Am Ende würden es dann wohl Gerichte entscheiden, sagt die Reporterin.
Simpel, transparent, standardisiert.
Was standardisiert bedeutet, fragt die Reporterin.
I don't know. It's a good question. It's fairly loosely defined.
Gute Frage. Ich weiß es nicht. Das ist ziemlich vage definiert.
Die Reporterin sagt, dass die Frage nach der Bestimmung der drei Kategorien, die sie allen ihren Interviewpartnern gestellt habe, keine übereinstimmenden Ergebnisse erbracht habe.
Transparent, standardisiert.
Arbeitet das Parlament jetzt an diesen Verbriefungsvorschlägen? Fragt die Reporterin den Abgeordneten der Linken.
Nun, das Parlament, es gibt einen Bericht, der befasst sich sozusagen mit den Anforderungen des Parlaments, aber die Details, die werden eben später festgelegt. Das heißt, wir entscheiden das nicht. Und das ist eben auch ein, ich sag mal, etwas prinzipielleres Problem. Durch die Entfesselung der Finanzmärkte sind die so komplex geworden, dass am Ende das niemand mehr versteht. Und das ist ein Rieseneinfallstor für die Lobbyisten und Interessengruppen. Und dann wird dem Parlament etwas vorgelegt, was wir gar nicht mehr durchschauen können. Also das Parlament formuliert immer irgendwelche Anforderungen, dann in Berichten, an die kann sich die Kommission halten oder nicht. Und dann gibt es diese wirklich Krankheit der sogenannten Delegated Acts, delegierte Rechtsakte. Das heißt, das Europäische Parlament sagt dann, ja, wir sind ja Politiker, wir können uns um die Details nicht kümmern, das überlassen wir lieber den Experten, dieselben Experten, die uns so prima beraten haben vor der Finanzkrise und sagen dann, ja, das soll dann die Kommission zum Beispiel in Abstimmung mit der ESMA, der Wertpapieraufsichtsbehörde, näher definieren. Und bei diesen Delegated Acts ist es dann so, dass man zum Beispiel in den Gesetzentwurf reinschreibt, Näheres wird konkretisiert durch die EU-Kommission und die legt dann irgendwann den Delegated Act vor mit den konkreten Details und dann kann das Parlament nur noch Ja oder Nein sagen.
Die Reporterin hat versucht herauszufinden, welche Punkte im Verbriefungspaket als delegierte Akte outgesourced werden. Da das Parlament an der Sache noch arbeitet, hat ihr das niemand sagen können.
Aber schon der Akt der Delegierung selber muss eigentlich als Aushöhlung der Demokratie skandalisiert werden.
Motor wird gestartet. Ziel Europäische Kommission. Weiter Richtung Nordwest auf Amazonestraat, dann weiter auf Dreifoldigkeitsvorplein.
Dem Treffen mit der Kommission sei wochenlanges Kommunizieren vorausgegangen, sagt die Reporterin. Einmal habe die Pressefrau sie auch angerufen, um zu fragen, welchen Standpunkt sie mit ihrer Sendung einnehme. Am Tag vor dem Treffen mit einem Kommissionsbeamten der Generaldirektion für finanzielle Stabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion, der, das hatte man der Reporterin per E-Mail bereits mitgeteilt, nur off the record zu treffen sei, während eine sogenannte Spokesperson ihr on the record zur Verfügung stünde, bittet die Pressefrau sie um Zusendung der Fragen. Die Reporterin zögert, denn die Erfahrung mit dem CDU-Parlamentarier und Finanzlobbyisten habe ihr zu denken gegeben. Sie beschließt zu schreiben, dass sie mit der Spokesperson lediglich das Q&A durchgehen wolle, dass die Finanzkommission zeitgleich mit der Veröffentlichung des Gesetzesvorschlags extra für die Medien erarbeitet hätte. Und für das Off-the-Record-Gespräch mit dem Beamten könne sie leider keine Fragen schicken, mailt sie zurück, denn sie treffe sich davor mit einem Herrn der Association for Financial Markets in Europe und von diesem Gespräch hänge ab, was sie den Beamten fragen werde. Die Pressefrau mailt zurück, dass die Spokesperson allgemeine Soundbites zur Verbriefung liefern könne. Fragezeichen. Die Reporterin beschließt, nicht mehr zu antworten und sich von den Soundbites der Spokesperson überraschen zu lassen, sagt sie.
Ziel erreicht.
Please.
Am nächsten Tag auf dem Weg in das Büro, wo die Reporterin beide Interviewpartner zusammentreffen soll, wobei der Beamte nur eine halbe Stunde Zeit haben wird, erklärt die Pressefrau die on- und off-the-record-Gepflogenheiten der Öffentlichkeitsarbeit der Kommission. Sie sagt unter anderem, man wolle den Beamten, der anonym bleiben solle, schützen. Er könne so freier sprechen, was auch ein Vorteil für die Reporterin sei.
I'll pick you up in 2 seconds. Okay. Dann. C'est le troisième.
Am Ende kommt alles anders.
Yes. Okay, good.
Denn die Spokesperson unterbricht das Off-the-Record-Gespräch mit dem Beamten nach einigen Minuten, weil die Reporterin, wie sie sagt, viel, viel tiefer gehe, als sie angenommen habe. Die meisten Journalisten, die sich mit Finanzregulierungsdingen beschäftigten, sagt sie, tend to go very, very top message, hätten es auf einfache Botschaften abgesehen. Weil die Reporterin aus ihrer Sicht aber ein Stück Radio mache, das in die Tiefe gehe, beschließt die Spokesperson, dass der Beamte, der in der Finanzkommission auch Kabinettsmitglied ist, ausnahmsweise on the record gehen soll. Wenn die Reporterin einverstanden sei, dass sie die ausgewählten O-Töne von der Presseabteilung autorisieren lasse. Sie stimmt zu. Wochen später bei der Autorisierung der O-Töne hätte es dann Probleme gegeben, sagt die Reporterin. Nach einigem Hin und Her, E-Mails und Anrufe, welche O-Töne benutzt werden dürfen, habe man ihr schließlich mitgeteilt, dass die O-Töne aus dem Gespräch nun gar nicht mehr verwendet werden dürften, weil der Beamte in der Zwischenzeit zu einer britischen Finanzbehörde gewechselt sei. Die Spokesperson könne die genehmigten O-Töne aber nachsprechen. Die Reporterin hatte in ihrem Gespräch damals nur mehr 20 Minuten Zeit mit dem Beamten. Sie hatte zunächst die heiklen Punkte angesprochen. Wie könne es sein, dass Wetten auf die Rückzahlung von Krediten, sogenannte Derivate, die Anforderung eines als sicher gepriesenen Finanzprodukts, den simplen, transparenten, standardisierten Verbriefungen erfüllen? Sie hatte die Frage vorsichtiger gestellt. Warum eigentlich?
Wie kann es sein, dass die im Parlament strittig diskutierten synthetischen Verbriefungen in der Zukunft in das STS-Label einbezogen werden können?
Okay, so synthetic securitizations are a way for investors to invest in securitizations, by which you don't invest directly in the underlying loans, the mortgages or the company loans, but instead you invest in a derivative, and that then connects you to the loans.
Synthetische Verbriefungen sind für Investoren eine Möglichkeit, in Verbriefungen zu investieren, bei denen sie nicht direkt in die zugrunde liegenden Kredite investieren, also in Hypothekendarlehen oder Unternehmenskredite. Stattdessen investieren sie in ein Derivat, das sie dann mit dem Kredit verbindet.
Interessante Formulierung, habe sie damals gedacht, sagt die Reporterin, wo der Investor doch, wenn sie den Gegenlobbyisten richtig verstanden habe, in eine Wette auf die Wahrscheinlichkeit von Kreditausfällen investiert.
So we did not propose to include that in our proposal.
Wir haben nicht vorgeschlagen, das in unseren Vorschlag einzubeziehen, denn wir hatten nicht das Gefühl, dass es ausreichend standardisiert werden kann. Viele im Parlament und im Rat haben aber den Punkt aufgeworfen und uns damit konfrontiert, dass synthetische Verbriefungen oft ein Weg sind, um kleine Unternehmenskredite zu finanzieren. Und so ist jetzt also eine Diskussion entstanden, ob wir eine ausreichend standardisierte Regel finden können, mit der sich einige synthetische Verbriefungen als STS qualifizieren ließen, was für die Finanzierung europäischer Unternehmen insgesamt eine gute Sache wäre.
Ob man ihr denn einfach erklären könne, inwiefern synthetische Verbriefungen ein Instrument zur Finanzierung von kleinen Unternehmen seien, habe sie damals gefragt. Aber keine befriedigende Antwort erhalten, sagt die Reporterin. Doch nun sei das große Argument der Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen Europas auf dem Tisch gewesen. Sie stellte also die Frage nach dem Nachfrageproblem. Die Kommission und auch die Europäische Zentralbank hätten in eigenen Untersuchungen festgestellt, dass die kleinen und mittleren Unternehmen weniger ein Kreditproblem als vielmehr ein Nachfrageproblem hätten, weil sie ihre Produkte nur schwer verkaufen würden, sagt die Reporterin.
Wenn die beiden Untersuchungen das Problem akkurat beschreiben, stellt sich die Frage, wem die Banken das viele durch Verbriefungen frei gewordene Kapital leihen werden.
Well, on the demand.
Die Frage, ob es denn genügend Nachfrage nach Krediten gäbe, ist nur halb wahr. Unser Gefühl ist, dass das nicht in jedem Land Europas gleich ist. In manchen Ländern gibt es keine Probleme mit Krediten für kleine und mittlere Unternehmen. Aber es gibt auch Länder, in denen viele dieser Unternehmen Kredite brauchen und nicht bekommen. Da könnten Verbriefungen hilfreich sein. Aber unsere Aufgabe als Europäische Kommission ist nicht so sehr, die Nachfrage zu beeinflussen.
Das wäre auch eine ganz andere Politik. Eine, die früher Parteien wie die der Sozialdemokraten gemacht hätten, als es noch linke und rechte Optionen gab, sagt die Reporterin.
Wir machen hier keine Industriepolitik.
Als ob der Beamte ihren Gedanken gelesen hätte, habe sie in jenem Moment gedacht und sich dann erinnert, dass der Mann vor kurzem noch bei einer großen deutschen Bank gearbeitet habe, wo er für die Frage zuständig gewesen sei, wie Kapitalmarktregulierungen die Geschäfte der Bank global betreffen. Die Reporterin kam in ihrem Gespräch nicht voran. Sie versuchte es mit dem Zitieren von Forschungsergebnissen, die belegen, dass Banken in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich Immobilienkredite verbrieft hätten. Weil solche Kredite sich sehr ähnlich seien, sei das Verbriefen eine ziemlich einfache Sache. Und da es auch bei Krediten einen Wettbewerb gäbe, hätten die Banken bevorzugt Häuserkredite und nicht Unternehmenskredite vergeben, was für die Wirtschaft aber nicht gut gewesen sei, sagt die Reporterin. Wenn nun aber das Hauptanliegen der Kommission die Unterstützung der kleinen und mittleren Unternehmen sei, dann stelle sich doch die Frage:
Gibt es einen in die Anforderungen für simple, transparente, standardisierte Verbriefungen eingebauten Mechanismus, der es möglich macht, die Richtung der Kreditvergabe zu steuern? Zum Beispiel durch höhere Eigenkapitalanforderungen für die Verbriefung von Immobiliendarlehen und niedrigere für die Verbriefung von Unternehmenskrediten. Das würde zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Geld auch bei den kleinen und mittleren Unternehmen landet.
Es stimmt, dass Kredite aktuell, und zwar unabhängig von Verbriefungen oder anderen Kreditverfahren, hauptsächlich in Immobilien fließen. Das ist eine allgemein bekannte Tatsache. Und was den Verbriefungssektor betrifft, stimmt es auch zu sagen, dass es einfacher ist, Hypothekendarlehen zu verbriefen, weil sie sehr homogen sind. Wir räumen das in unserem Vorschlag auch ein und sehen deshalb einige besondere Bestimmungen vor für etwas, das wir Unternehmensverbriefung nennen. Wir haben zwei Nachbesserungen in den Vorschlag eingefügt, um sicherzustellen, dass Unternehmensverbriefungen auch unterstützt werden. Die eine Änderung betrifft Kredite für kleine und mittlere Unternehmen. Und dann haben wir noch das sogenannte forderungsgedeckte Geldmarktpapier, das tatsächlich ein gewerblicher Kredit ist.
Dass der Beamte sie mit teuflischen Details totschlage, weil er wisse, dass sie davon keine Ahnung habe, habe sie damals gedacht, sagt die Reporterin. Und stellte dann die Frage, was die auf die kleinen und mittleren Unternehmen sich beziehende Änderung denn enthalte.
Es geht da um gewisse Verbriefungen von Krediten an kleine und mittlere Unternehmen, die von öffentlichen Banken vorgenommen werden und synthetische Verbriefungen sind.
Synthetische Verbriefungen seien also doch bereits Teil des Gesetzesvorschlags, habe sie gedacht, sagt die Reporterin. In jenem Moment schaltete sich die Spokesperson ein, verwundert über die Detailgenauigkeit des Interviews. Die Reporterin hatte noch einige Fragen auf ihrem Zettel stehen, die sie gerne gestellt hätte. Sie sagte:
Kritiker sind besorgt, dass das Wiederankurbeln des Verbriefungsmarkts in Europa durch das STS-Label zu neuen Immobilienblasen führen wird.
Die Spokesperson unterbrach erneut, sagte, sie habe den Eindruck, es liege hier ein Missverständnis vor über die Rolle, die Verbriefungen in der Finanzkrise gespielt hätten. Das, was in Europa passiert sei, sei etwas völlig anderes gewesen als die Ereignisse in den USA. Sie bat den Beamten, das klarzustellen, was er dann auch tat. Und die Reporterin wiederholte schließlich ihre Frage, ob das STS-Label nicht zu neuen Immobilienblasen führen werde.
Ich akzeptiere vollständig, dass es in der letzten Krise eine Menge Kredite für den Immobiliensektor gab und wir in vielen Ländern, hauptsächlich in den USA, eine Immobilienblase hatten, die dann platzte und Probleme verursachte. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir jetzt nicht neue Fehler begehen, indem wir sagen, wir wollen keine Immobilienkredite, sondern nur mehr Unternehmenskredite vergeben. Denn dann kriegen wir eine Unternehmenskreditblase, die aus dem Ruder läuft. Unser Anliegen mit dem Rahmenwerk ist es, uns der Wirtschaft gegenüber neutral zu verhalten, aber dafür zu sorgen, dass wir gegen Risiken abgesichert sind. Wir sollten also nicht auswählen, welchen Markt wir vorziehen. Von dem Gesetzesvorschlag werden ohnehin beide Märkte profitieren. Die für Unternehmenskredite und die für Hypothekendarlehen. Und der Vorschlag wird es Banken auch erlauben, ihre Bankbilanzen freizumachen.
To free up their balance sheets. Das klinge auch wieder so neutral, sagt die Reporterin. Und bedeutet doch eigentlich, dass die europäischen Banken sich von den Risiken, auf denen sie sitzen, befreiten. Dass sie die vielen faulen Kredite, von denen der Abgeordnete der Linken spricht, losbürden, indem sie zum Beispiel an Pensionsfonds verkauften. Auch das stehe im Gesetzesvorschlag. Auch der Finanzlobbyist habe übrigens nach vielen Fragen zugestanden, dass in Europa hauptsächlich Immobilienkredite vergeben würden, sagt die Reporterin.
Die größte Anlageklasse in Europa waren und sind Immobilienkredite. Im britischen und holländischen Markt spielen sie eine bedeutende Rolle. Das sind im Moment die zwei größten Märkte. Wir hatten auch große Märkte für verbriefte Hypothekendarlehen in Spanien und Italien. Das waren die beiden anderen größten Märkte.
Alles Immobilienblasenländer, habe sie gedacht, sagt die Reporterin.
Und auch der Finanzlobbyist weicht aus, als sie ihm die Frage stellt:
Enthalten die Bestimmungen für STS-Verbriefungen denn irgendeinen Mechanismus, der die Richtung der Kreditvergabe hin zu Krediten für kleine und mittlere Unternehmen steuert?
Ich denke, das ist eine größere Frage als bloß Verbriefung. Also wenn Sie mich fragen, ob man Banken ermutigen muss, kleinen und mittleren Unternehmen Geld zu leihen.
Und auf einmal gibt der Finanzlobbyist unverblümt zu, dass Kredite für kleine und mittlere Unternehmen doch eine riskante Sache seien.
Kredite für kleine und mittlere Unternehmen sind ziemlich riskant. Es liegt in der Natur kleiner Unternehmen, dass sie in Schwierigkeiten geraten und pleite gehen. Und deshalb ist die Verbriefung von solchen Krediten doch eine ein wenig knifflige Angelegenheit. Sie können eine ziemliche Herausforderung darstellen, weil sie eben viel weniger homogen sind als ein Hypothekendarlehen.
Die Reporterin fährt nach Amsterdam, um sich mit einem Professor für politische Geografie zu treffen, der den Gesetzesvorschlag studiert hat und vor allem eines darin sieht: einen Anreiz für Immobilienblasen. Immobilienkredite, so der Forscher, sagt die Reporterin, und zwar vor allem solche aus Spanien, Großbritannien und den Niederlanden, seien vor dem Ausbruch der Finanzkrise der Hauptrohstoff von europäischen Verbriefungen gewesen. Und in allen drei Ländern habe das zu Häuserblasen mit verheerenden Auswirkungen auf die Realwirtschaft geführt. Ein Gütesiegel wie das STS-Label werde zu neuen Immobilienblasen führen. Interessant in diesem Zusammenhang sei, sagt er, welche Art von Hypothekendarlehen der Gesetzesvorschlag vorsieht.
Ziel erreicht.
And what is in the proposal by the European Commission is that the only mortgages that are
Die einzigen Hypothekendarlehen, die der Gesetzesvorschlag der Kommission zur Verbriefung unter dem STS-Label erlaubt, sind Full-Recourse-Darlehen. Full-Recourse bedeutet, der Gläubiger hat, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, die Zinsen und die Kreditsumme zu bezahlen, Zugriff auf das Pfand, also die Immobilie. Und wenn das Pfand verkauft ist und es immer noch eine Differenz zwischen dem Verkaufserlös des Pfands und der Kreditsumme gibt, hat die Bank das Recht, den Schuldner sein Leben lang zu verfolgen. Das ist im Fall von Non-Recourse-Systemen nicht so, wo der Gläubiger nur Zugriff auf das Pfand hat. Wenn das Pfand verkauft ist und es immer noch eine Differenz zwischen Pfand und Kreditsumme gibt, muss der Gläubiger diese Restschulden abschreiben. Der Schuldner kommt hier ungeschoren davon. Den Mitgliedstaaten wird nun freundlich geraten, ihr Insolvenzrecht zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es Full Recourse ist. Denn sonst können Banken Hypothekendarlehen nicht als Rohmaterial für Verbriefungen nutzen. Dieser Unterschied ist ein ganz wesentlicher. Denn die Europäische Kommission und die Finanzindustrie versuchen, den Anspruch geltend zu machen, dass Verbriefungen in Europa immer sicher gewesen seien und nur durch die Ereignisse in den USA ihren guten Ruf verloren hätten. In Europa, heißt es, seien die Ausfallraten sehr gering gewesen und das hätte mit der Qualität des Verbriefungsprozesses zu tun. Das ist aber ziemlicher Quatsch, denn mit der Qualität des Verbriefungsprozesses hat das nichts zu tun, sondern schlicht und einfach mit der Tatsache, dass in Europa die meisten Länder ein Full-Recourse-Insolvenzrecht haben. Was bedeutet, dass die Anreize, ein Hypothekendarlehen nicht zu begleichen, sehr begrenzt sind, während in einem Non-Recourse-System wie dem amerikanischen die Ausfallraten sehr hoch waren. Denn wenn die Schuldner nicht mehr bezahlen konnten, haben sie der Bank einfach die Hausschlüssel geschickt. Und das ist der Grund, warum die Ausfallraten in den USA so viel höher sind.
Das Argument von Kommission und Finanzindustrie von den schlechten amerikanischen und den guten europäischen Verbriefungen erwähne das an keiner Stelle, habe sie gedacht, sagt die Reporterin.
Für den Forscher ist jedenfalls klar, dass das STS-Label nicht zu mehr Wirtschaftswachstum führen wird, wie die Kommission behauptet, sondern zu schneeballsystemartiger Finanzinstabilität, weil das Verbriefen von Immobilienkrediten jetzt von neuem angefeuert wird. Und das ist die Rückkehr ins Vorkrisenparadies der Banker.
Die Reporterin ist wieder in Brüssel. Sie steht vor dem Altiero Spinelli-Gebäude des Europäischen Parlaments. Spinelli, ein italienischer Kommunist und Europäist der ersten Stunde, und ist mit dem Berichterstatter in Sachen Gesetzesvorhaben zur Neuordnung des Verbriefungssektors verabredet, der dafür sorgen muss, dass das Parlament sich am Ende auf einen gemeinsamen Bericht zu dem von der Kommission vorgeschlagenen Gesetzestext einigt, der einmal verabschiedet, in allen europäischen Mitgliedsländern automatisch Gesetz werden wird. Zehntausende von Seiten seien nach der Finanzkrise mit neuer Finanzregulierung gefüllt worden, denen nun viele weitere Seiten hinzugefügt würden. Aber die zentralen Fragen, was mit unserem Finanzsystem grundlegend nicht in Ordnung sei, blieben ausgespart, habe sie gedacht, sagt die Reporterin, während der Pressemensch sie durch das 17-stöckige Spinelli-Hochhaus lotst. Die Reporterin möchte wissen, wie der Berichterstatter, der der Fraktion der Sozialdemokraten angehört, die Sorge einschätze, dass der STS-Vorschlag zu neuen Häuserblasen führen werde.
Okay, now I share the concern that what you've seen in the past.
Ich teile diese Sorge. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Banken Immobilienkredite mit großer Leichtigkeit vergaben, weil sie in der Lage waren, diese Darlehen zu verkaufen. Das ist eine der Sorgen, die wir haben. Denn das Verkaufen von immer mehr Hypothekendarlehen führt zu immer höheren Immobilienpreisen und schließlich zum Kollaps, zum Einbruch der Preise und so weiter. Und das wird von Kommission und Rat nicht berücksichtigt.
Den beiden anderen, neben dem Parlament in das europäische Gesetzgebungsverfahren involvierten Akteuren, sagt die Reporterin. Sie fragt, ob wenigstens das Parlament diesen Punkt berücksichtige.
It is at least by the left-hand side of the parliament.
Nun, die linke Seite des Parlaments beschäftigt sich damit, die rechte nicht. Aber wir haben diese Sorge an Bord genommen. Denn wir wollen sichergehen, dass es nicht wieder ein Boom-Kollaps-Markt wird. Das ist die Schwäche des Vorschlags von Kommission und Rat, der sehr technokratisch ist.
Die Reporterin hakt nach. Sie will Konkreteres hören und fragt, warum man nicht vorschlage, die Kapitalanforderungen für die Verbriefung von Hypothekendarlehen zu erhöhen. Der Berichterstatter wendet ein, verbriefte Hypothekendarlehen könnten die Finanzinstitutionen selbst und den Finanzsektor stabiler machen.
Securitized mortgages could make the financial institutions in itself and the financial sector more stable.
Kuriose Aussage eines sich selbst als links bezeichnenden Politikers, habe sie gedacht, sagt die Reporterin und fragt, warum.
Because there are risks.
Diese Darlehen sind mit Risiken behaftet. Leute können ihre Immobilienkredite nicht immer zurückbezahlen. Und wenn man das Risiko von den Banken, also den systemischen Akteuren, hin zu anderen Parteien transferiert, dann sind die Banken selber weniger risikobehaftet. Denn sie haben die Risiken nicht mehr in ihren eigenen Bilanzen. Und auch der Finanzsektor als Ganzer ist dann weniger risikobehaftet.
Pensionsfonds kauften dann also die Risiken der Banken, wendet die Reporterin ein.
Risiken gibt es immer. Die Frage ist nur, wer schultert sie und wer ist dazu in der Lage? Wenn Banken die Risiken tragen, dann, wir haben das in der Finanzkrise gesehen, werden sie sehr schwach und es tritt der systemische Effekt ein. Im Finanzsektor entsteht eine Schockwelle. Wir haben gesehen, dass Risiko Verlust bedeutet. Pensionsfonds wollen selbstverständlich keine Verluste. Aber sie sind in der Krise auch nicht kollabiert und haben nicht diese Schockwelle verursacht. Und das ist der Unterschied zwischen einem systemischen Risiko und einem nicht-systemischen Risiko.
Das sei der Unterschied zwischen mächtigen Geldhäusern, die gerettet würden, und der Bevölkerung, die dafür bezahlen müsse, habe sie gedacht, sagt die Reporterin. Und auch, dass es merkwürdig sei, dass der sozialdemokratische Berichterstatter die Fraktion der Linken gar nicht erwähne, deren Vertreter bei einer Anhörung im Parlament ihren Standpunkt ganz deutlich geäußert hätten.
Depois destes meses de discussão, nós infelizmente não.
Wir haben jetzt monatelang über dieses Thema diskutiert. Und man hat uns nicht davon überzeugen können, dass Verbriefung irgendwelche Vorteile bringt. Wir konnten nicht nachvollziehen, wie es möglich sein soll, mit Hilfe dieses Gesetzesvorschlags die Risiken dieser Produkte einzuhegen, die die Finanzkrise ausgelöst haben. Wir sind auch nicht der Meinung, dass diese Produkte einfach und transparent sind. Man hat uns nicht überzeugt. Und deswegen sind wir der Meinung, dass die Welt bestens ohne Verbriefungsprodukte auskommen könnte.
E desse ponto de vista, a nossa opinião é que o mundo poderia perfeitamente viver sem estes produtos.
Am Ende werde es auf einen Konsens aller Kräfte minus der der Linken hinauslaufen, an die der Berichterstatter emphatisch als breite Mehrheit appelliere, sagt die Reporterin.
Christdemokraten, Konservative, Liberale, Sozialdemokraten, Grüne ziehen alle am Strang der neoliberalen Alternativlosigkeit.
Was ich als Berichterstatter versuche, ist die Parteien zu einen, indem ich beide Seiten des Parlaments anspreche. Die Rechte sagt, es muss attraktiv sein, die Linke sagt, es muss sicher sein. Und ich suche nach Wegen, die beides möglich machen. Das bedarf freilich einiger Kreativität.
Das sei die Quadratur des Kreises, habe sie gedacht, sagt die Reporterin.
Auch weil die grundsätzliche Frage nach einem anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell in den politischen Institutionen, die uns regieren, nicht mehr gestellt wird.
Simpel, transparent, standardisiert.
Ob der Berichterstatter wenigstens die Analyse des Gegenlobbyisten zur Kenntnis genommen habe, habe sie sich gefragt, sagt die Reporterin.
Die Banken sind nicht profitabel. Und es gibt diese Sorge der politischen Entscheidungsträger, dass die europäischen Banken im Vergleich zu den US-Banken nicht genügend wettbewerbsfähig sind.
Was das bedeute, fragt die Reporterin.
Sie befürchten, dass US-Banken europäische Banken aufkaufen und so den Markt dominieren werden. Wettbewerbsfähigkeit ist zwar eine legitime Sorge, aber das sollte nicht auf Kosten der finanziellen Stabilität gehen. Und vor allem wird das Ganze so nicht formuliert, denn es heißt ja, es gehe um die Realwirtschaft. In Wirklichkeit geht es aber darum, die Profitabilität der Banken durch Verbriefungen zu steigern. Denn das Verbriefen ist eine sehr profitable Tätigkeit für die großen Investment- oder Universalbanken Europas. Und darum geht es hier im Wesentlichen, das Verbriefen weniger zu regulieren und dadurch profitabler zu machen.
Da werde also etwas als eine Regulierung verkauft, was eine Deregulierung sei, fragt die Reporterin.
So, in a way, it's sold as a regulation, but it's a deregulation.
It is a form of deregulation, absolutely.
Absolut. Es ist eine Deregulierung. Insofern, als die makroprudentielle Regulierung viel vorteilhafter ist.
Makroprudentielle Regulierung. Was ist das? Er meine damit die Anforderungen an das Eigenkapital, das für simple, transparente, standardisierte Verbriefungen wieder gesenkt werden solle. Damit das Verbriefungsgeschäft sich für die großen Banken Europas auch wirklich wieder lohne, sagt die Reporterin. Wenn es aber, die Krise ist ja nicht weg, zu Kreditausfällen kommt,
dann ist das Platzen der nächsten Finanzblase so sicher wie das Amen in der Kirche. Und Minsky hätte wieder mal recht gehabt.
Simpel, transparent, standardisiert.
Simpel, transparent, standardisiert. Baut sich in der EU eine neue Finanzblase auf? Ein Feature von Barbara Eisenmann. Mit Ewald Engelen, Frederik Asch, Richard Hopkin, Fabio De Masi, Vanessa Mock, Frau Tang, Miguel Viegas und einem ehemaligen Beamten der Europäischen Kommission. Abgesagt hat Burkhard Balz. Es sprachen Claudia Jahn, Nadine Kettler, Sebastian Niro und Abak Safayrat. Ton und Technik, Daniel Sänger und John Krohl. Regie, Barbara Eisenmann. Redaktion, Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Deutschlandfunk 2017.